Freunde, herzlich willkommen zur Folge 436 Benchsprich-Podcast. Oberammergau, mein persönlicher Sehnsuchtsort. Wir waren letzte Woche in Oberammergau, beziehungsweise im Ettal. So oberhalb vom Kloster Ettal gibt es ein wunderschönes Hotel. Und da ist irgendwie die Stimmung ist irgendwie so geil. Man sitzt auf einer Terrasse, guckt runter aufs Kloster. Abends kann man sich da ja schön mit frisch gezapften Halben einfach eine geile Zeit machen. Direkt daneben ist so ein Spielplatz, da können die Kinder spielen. Mein Sohn will da auch immer hin, weil die so zwei Traktoren haben, so Bobbycar-Traktoren. Der hat da jedes Mal wochenlang immer von erzählt, wenn wir mal da waren. Und jetzt, wenn wir da hinkommen, dann denkt er so, ah, hier, geil, wieder der Ort. Und der ist da völlig fanatisch. Jetzt dieses Mal konnte auch meine Tochter da richtig geil mitspielen. Und es waren sehr viele spezielle Gegebenheiten im Hotel diesmal. Also wir hatten eine schwäbische Hochzeit da, beziehungsweise waren die meisten von der Hochzeit, kamen doch irgendwie aus Bayern, aber die, mit denen wir da öfter geredet haben, das waren Schwaben. Dann gab es direkt am ersten Tag, also wir kamen an, waren vorher, erstmal Empfehlung, so, eine Pizzeria in Oberammergau, Sardegna, also Sardinien auf Italienisch, Sardegna, direkt an der Hauptstraße da. Wahnsinn. Also ich habe eine wirklich poetische Google-Rezension geschrieben für diesen Mann, Manolo, einfach nur ein geiler Typ, wirklich. Und macht eine Pizza, wo ich sage, boah, Hammer. Also wir haben dann noch lange so geredet über dieses 60 Seconds to Napoli-Konzept, dass ja da mittlerweile ganz viele Pizzaketten auch in diese lange Gärzeit vom Teig und sowas da rum experimentieren und da Gott weiß, was für eine Vermarktungsstrategie drumherum machen. Also der hat einen Teig der Pizza, das war unglaublich, wirklich. Und dann hat er auch jetzt so selbst die normalen Standardpizzen, hatten irgendwie so eine Sternekomponente irgendwie. Zum Beispiel hat er auf die Quattro Formaggi, hat er halt so Parmesanplatten gemacht, ne? Also vorher die dann irgendwie so geschmolzen und dann waren die von der Konsistenz anders. Also einfach nur fantastisch, dass du wirklich denkst, oh, geil. Da hat er dann noch so typisch sardische Sachen dann da gemacht. So, Spaghetti Voliole, wie heißen die mit diesen Muscheln da drin? Also wirklich unglaublich, wirklich. Also richtig geiler Typ und richtig geile Pizzeria, wirklich. War auch die Hölle los dann abends. Und wir waren aber dann vorher mittags da, am Sonntag, bevor wir gefahren sind, dann nochmal abends. Herrlich, wirklich. Also absolute Empfehlung, wenn ihr mal in Oberammergau seid. Dann in dem Hotel kamen wir an und ich in die Sauna gegangen und dann dachte ich schon, oh, es ist ein bisschen so eine spezielle Atmosphäre. Waren ungefähr, also ich wusste dann später ganz genau, wie viel es waren, 14 an der Zahl, waren halt so Typen, nur Mitte 20, aber alles so Oberperformer, ne? Hab die dann alle Waschbrettbauch, alle unheimlich gut ausgesehen, oberkörperfrei. Und ich dachte so, was ist das hier für eine Kombo? Und die haben mich so ein bisschen die Gespräche aufgeschnappt und die haben sich halt da jetzt irgendwie erst kennengelernt. Aber es waren wohl zwei Veranstalter, irgendwie YouTube-Kanal-Typen oder sowas, die irgendwie einen YouTube-Kanal haben. Also ich habe immer wieder so ein bisschen was aufgeschnappt und die haben dann irgendwie da so ein Community-Treffen gemacht. So ein bisschen wie ich früher mit dieser Mosel-County-Tour, ne? So, und da haben die sich halt in dem Hotel getroffen und es war so lustig, weil es waren halt alles so spezielle Typen, also so Krypto, So irgendwie so Kryptomillionäre, alle dann noch so, ja, also seit April mache ich jetzt erstmal nichts, mal gucken, was da so ist. Oder eine dann irgendwie so Steuerfachwirte, Unternehmensberater, aber alle auch so alternativ, gerade frisch aus Bali oder haben jetzt irgendwie, hat der eine erzählt, na, so ein Hausprojekt machen sie, wo sie so einen Hof restaurieren und das halt dann mit Unterkunft und Workshops und sowas halt machen wollen, weil seine Theorie war halt so, ja, wenn die Leute dann bald 6 Tage mit dem Chip im Kopf ultraproduktiv arbeiten und so viel arbeiten wie vorher 30 Menschen, dann wollen die halt irgendwo hinfahren, wo sie wieder back to the roots sind und dann, also, ne, so habe ich halt alles. Ich hatte da mit Ohren so groß wie Kohlblättern, habe ich da in der Sauna gelegen, auf der Bank und mir einfach alles da angehört. Es war einfach nur herrlich. Wirklich. Und ja, war interessant so. Aber alles auch so Typen, wo ich so dachte, oh nee, ja, bin ich jetzt froh, dass ich da nicht abends am Tisch sitzen muss. Weil dann auch, als sie so kamen, dachte ich, oh Mensch, ihr, weißt du, so, ihr könnt mir beibringen, wie ich nackt so gut aussehe wie ihr, aber ich würde euch auch dann gerne mal beibringen, wie ihr angezogen besser aussehen könntet, ne? Weil am Tisch sitzend haben die nicht wirklich viel aus sich gemacht, ne? Ganz viele dann barfuß, irgendwie so komische Bali-Hemden oder irgendwie nur so T-Shirts. Kein, wenn du schon einen geilen Körper hast, kein T-Shirt macht dich da attraktiver. Ein Hemd ist immer attraktiver, wenn du einen geilen Körper hast. Verstehe ich nicht, warum Leute dann immer so T-Shirts tragen. Macht dich doch immer hässlich. Mal immer hässlich, so ein T-Shirt. Egal welche Farbe, egal ob bedruckt, unbedruckt. Dann ein Hemd, bisschen auf, direkt geil. Ne? Aber ja, dann saßen sie da. So wie die 14 Jünger. Und dann habe ich mitgekriegt, oh, am nächsten Tag geht auf die Zugspitze. Und habe ich dann später auch kurz mal einen gefragt, als er dann wiederkam von der Zugspitze. Wir haben halt so eine Tour gemacht, 5 Stunden auf so die Mittelhütte und dann da gepennt und dann nochmal 5 Stunden dann hoch auf die Spitze. Auf, ich glaube, wie hoch? 2980 Meter, glaube ich, hat die Zugspitze. Ist natürlich ja für Alpenverhältnisse nix, ne? Schweizer lachen da, dass wir noch nicht mal einen 3000er haben in Deutschland, aber so ist es. Und selbst der ist dann noch direkt an der österreichischen Grenze. Aber gut. Genau, also insgesamt lustige Kombos da in dem Hotel. Also eine schwäbische Familie war ganz nett. Da waren die zwei Jungs, die haben dann immer mit meinem Sohn gespielt und haben dann immer Fritzi, Fritzi, Fritzi genannt und gerufen. Die waren dann völlig fanatisch in denen. Also die drei, die waren dann unzertrennlich. Ja, ich dachte ja auch so, das sind so schöne Erinnerungen. Ne? Also ich erinnere mich heute auch noch, als wir früher so im Bayerischen Wald waren, denke ich heute noch zurück, als ich so 6, 7 war, mit wem ich da dann gespielt habe und wen ich da kennengelernt habe und diese Sommerabende und jeder Abend war ein komplett neues Abenteuer, ne? Das ist irgendwie geil, wie man das als Kind so wahrnimmt. Da habe ich mich jetzt auch für meine Kinder gefreut. Und dann haben die am Samstag dann diese Hochzeit gefeiert. Also da war dann diese schwäbische Familie halt auch Teil dieser Hochzeitsgesellschaft und die wollten unbedingt ein Familienfoto noch machen von dem Fotografen aus halt und haben halt die zwei Kinder, also ja, kriegt man einen Vierjährigen und einen Sechsjährigen oder einen Fünfjährigen auf so ein Bild. So, nee, die will, nee, ich will hier spielen. Dann sind die dauernd fangen gegangen, dann sind die wieder weggerannt. Die sehen ja die Notwendigkeit nicht, ne? Irgendwann haben die, also sehen die Notwendigkeit ja nicht, da so ein Familienfoto zu machen, ne? Und dann haben sie sie endlich irgendwo platziert auf so einen Liegestuhl und haben die Kinder dann da hingelegt. Und dann, ich saß so ein bisschen abseits und dann höre ich nur so, nein, Fritz, du musst aus dem Bild rausgehen. Fritz, nein, du musst aus dem Bild rausgehen. Dann habe ich so geguckt, oh Scheiße, dann stand der Fritz halt vor der ganzen Family und war da irgendwie mit seinem Stock da irgendwie am Rumeiern. Habe ich ihn weggeholt, habe ich gesagt, Bubi, du gehörst hier noch nicht dazu. Meinen sie, ah, der wird noch gut neipassen hier. Genau. Das war lustig. Erst 10 Minuten das ganze Bild dahergerichtet und dann mein Sohn versaut alles herrlich. Ja, jedenfalls haben die dann da schön immer rumgespielt und gemacht und getan. Und das ist dann schon geil. Dann kannst du da entspannt sitzen. Und die machen, die lassen sich da was einfallen. Dann kannst du Marshmallows braten am Abend, da am Feuer und so Geschichten. Und dann haben sie so eine, oh, so eine Band, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber freitagsabends ist dann da immer großer Grillabend im Sommer. Und dann haben sie so eine, ja, so eine bayerische Kammermusik halt. Also mit, was sind das für Instrumente? Also so eine Zither hat der eine dann. Und also die Frau ist an der Zither und dann so ein Junge, ich glaube, es waren so Geschwister, die machen dann da Musik, ne? Also ist schon interessant, ja. Dann sind wir auf den Wank gefahren, habe ich ein Reel drüber gemacht, müsst ihr euch mal bei Instagram angucken. Ich dachte, Wank, das gibt's doch nicht. Wank, Wank, Wichsen. Also unglaublich. Und dann habe ich den ganzen Tag mich da völlig reingesteigert und überall, es wurde auch immer absurder. Also die hatten dann unten war einfach noch Wank, okay, dann I love Wank, dann war der Wank-Waschraum, die Wank-Spitze, Wank-Gipfeltreffen, also es war alles irgendwie und dann in dem Kontext mit Wank und Wichsen, ich frage mich, da waren ja teilweise auch Engländer unterwegs, wie war das für die, ne? Oder waren die vielleicht extra deswegen da? Unglaublich. Aber es war ganz nett und was mir da oben auf den Sack ging, waren halt so komische Hipster und die gingen den Kühen so auf den Sack. Also da war halt dann eine Kuhherde, die lag dann da so und dann sind die da so nah rangegangen und haben die da teilweise eingekesselt und dann denke ich mir so, Leute, es war schön, dass ihr jetzt da geile Hipster-Bilder habt für einen scheiß Instagram-Account, aber habt ihr euch mal überlegt, wenn da so eine Kuh losrennt, weil ihr die einfach bescheuert gemacht habt und einfach jetzt in mich hier reinläuft. Und das passiert halt auch, ne? Also das ist, also in der Schweiz, wo ich ja auch direkt so an den Bergen gelebt habe, da war das gang und gäbe, dass sowas passiert ist. Also dass da mal eine Kuh einfach steil gegangen ist und jemanden über den Haufen gerannt hat. Und dann denkt man immer so, ja, solange die ja keine Hörner haben und so. Also erstens haben die meisten Hörner. Und zweitens, das ist nicht ohne, auch wenn so eine normale Kuh, ne, dich rüberläuft. Also das ist schon, also es ist wirklich nicht ohne. Ne? Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich glaube, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, es sterben auch Leute an Kühen. Also Todesursache Kuh, können wir ja gleich mal eingeben. Todesursache Kuh. Also mir geht es dann auf jeden Fall auf den Sack, weil die mehr Tote durch Kühe als durch weiße Haie. Genau, das ist dann immer so die Schlagzeile. Hier von 2015 in der Welt. Sehr gut. Im vergangenen Jahr hat es durch Kühe mehr Tote gegeben als durch weiße Haie. Auch bei Unfällen mit Rindviechern gab es so viele Opfer wie nie. Kuhflüsterer sollen Ruhe in den Stall bringen. Okay, ja, da geht es vielleicht nicht um, da geht es auch um die Stallbewohner, nicht unbedingt jetzt um die oben in den Bergen. Aber ja, habt ihr euch mal so Bullen angeguckt? Ey, das ist ja die wiegende Tonne, ne? Das ist unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, jedenfalls waren wir schön oben auf dem Wank und haben dann da so ein bisschen den Ausblick genossen und so, alles sehr, sehr schön. Und ich habe ja normalerweise immer so Angst vor so kleinen Gondeln. Aber da ist mir aufgefallen, ich habe halt nur Schiss, wenn die halt 400 Meter irgendwie über dem Boden halt rumgondeln. Aber wenn das immer nur so 20 Meter sind, also so einfach über den Hang so drüber, habe ich damit überhaupt kein Problem. Also dachte immer, es läge jetzt so an den Gondeln per se, dass die da irgendwie so angsteinflößend auf mich sind und ich der Technik nicht traue. Nee, aber es ist eigentlich dann die Höhe und die Weite, die mich dann oft fertig macht. Ja, insgesamt war das allgemein wieder so ein Wochenende, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe, viel so Theorien entwickelt habe. Eine war zum Beispiel meine Schwabentheorie, die aber direkt drei Tage später bei meinem Stammtisch, wo ich da einmal im Monat bin, völlig zerrissen wurde. Weil meine Theorie war die folgende. Also Schwaben sind erstmal so geizig, weil die Erfahrung machen, dass die, selbst wenn die Geld investieren, sich das nie in Spaß praktisch generieren lässt. Also die machen so die Erfahrung, oh, na, ich egal, selbst wenn ich mal Geld ausgib, es ist halt nicht mehr Spaß, da lasse ich es so lieber sein, weil ich so die Hochzeit da so mitbekommen habe und ich dachte so, ja, irgendwie weiß ich nicht, ne? So viel Geld fließt da jetzt wahrscheinlich rein und dann haben die Familien, haben die da halt so an einzelne Tische platziert und dann dachte ich so, jetzt reden da dieselben Familien wieder miteinander, die das ganze Jahr schon da miteinander reden und wird derselbe Quatsch geredet und man denkt am Ende des Tages, oh, haben wir die Hochzeit jetzt auch gut hinter uns gebracht, so nach dem Motto. Aber dafür, dass da wahrscheinlich dann irgendwie so 30.000 Euro oder so reinfließen und man am Ende ja irgendwie einen Abend hat, der mehr Last als Lust war, also kam es zumindest von außen vor, finde ich schwierig. Und darauf basierte dann meine neue Schwabentheorie, also dass ich so dachte, die Schwaben in ihrem, und jetzt kommt der Fehler, in ihrem Protestantismus haben halt so diese Haltung, oh, ich muss hier irgendwie, ne, schaffe, Häusle baue, kommt jeder nur in den Himmel, der halt karg lebt und hart arbeitet und so weiter. Und dass da so ein bisschen wie im Katholizismus einfach so diese Fülle und auch diese Schönheit, die Ästhetik und dieser Prunk auch fehlt zu Lebzeiten, ne? Und dann sagte jemand am Stammtisch, sagte, ja, aber Benni, das ist doch, die Schwaben sind doch Katholiken. Sag ich, nee, die sind in erster Linie Protestanten. Und mein Denkfehler war, weil ja damals in der Auswanderungswelle in die USA die ganzen Freikirchler und die Amish und wie sie alle heißen, da aus dem Schwabenland rübergegangen sind, dachte ich so, ja klar, das sind halt Freikirchen-Protestanten immer gewesen. Aber nein, das sind ja die geflohen sind aus dem eher katholischen Umfeld. So. Und hauptsächlich sind die tatsächlich katholisch, die Schwaben. Also kompletter Denkfehler, die ganze Theorie innerhalb von einer Sekunde zerstört. Danke für nichts, aber da war es dann, ne? Ja, und ja, könnt ihr jetzt überlegen, was er damit anfängt. Also absoluter Bullshit, aber ich bin halt immer am Überlegen, warum sind Schwaben so, wie sie sind. Ne? Und ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, das ist einfach so. Weil es halt so ein bisschen, ich würde mich als einen Anti-Schwaben bezeichnen. Ne? So in allem eher so dann das Gegenteil. Mich macht das wahnsinnig, wenn Leute da immer so, nee, lieber hier, oh, da freue ich mich jetzt dran, dass ich irgendwo Geld gespart habe oder sowas. Das finde ich fürchterlich, diese Einstellung. Aber gut, habe ich, denke ich, auch schon oft hier drüber referiert. Also das war die eine Theorie. Dann war die zweite Theorie, die ich hatte, die ging dann über die Alpenbewohner an sich, ne? Und wir haben am Sonntag so einen Ort noch gesucht, wo wir mit der Family irgendwie so ein bisschen uns die Berge angucken können und ja, einfach so ein bisschen rumsitzen können, Kaffee trinken können, Kuchen trinken können und die Kinder haben vielleicht noch einen Spielplatz und so weiter. Und da sind wir auf einem Hof gelandet, das war so oberhalb von Oberammergau oder Garmisch, ich glaube oberhalb von Garmisch irgendwo. Der Pfeiferhof, müsst ihr euch mal angucken. Pfeiferhof hieß der, glaube ich. So, wir kamen dahin, so betonierte Fläche, darauf mehrere Tische, ganz kleine Schirme, die kennt ihr ja noch, also wo du so in der Mittagssonne überhaupt keinen Schatten findest. Einer am Tisch hat dann Schatten und sonst alle in der Sonne gesessen. Dann hatten sie so ein paar Bobbycars da und so ein Häuschen für die Kinder. Es hat mega Krach gemacht. Dann sagte sofort, war eine Frau am Nachbartisch, waren so fünf Parteien, die da saßen. Eine Frau am Nachbartisch meinte dann, ah, jetzt ist vorbei mit der Ruhe hier, Okay, da hast du natürlich Bock, dich hinzusetzen und dann die Kinder spielen zu lassen und selber eine gute Zeit zu haben, ne? Unglaublich. So, ich rein, Selbstbedienung natürlich, ne? Hast du dann irgendwie durch so ein Guckloch geguckt, das war alles so ein bisschen so eine Durchreiche, da musstest du dann bestellen und es war alles so, so unherzlich, so, also wirklich wie Leute, die nie gereist sind, irgendwas in Sachen Tourismus machen. Also das ist so wie ein Pizzabäcker, der noch nie, der Glutenunverträglichkeit hat, nie eine Pizza gegessen hat. Das ist aber bei Bauern oft so, und da habe ich ja auch schon mal drüber referiert, über diese ganzen Höfe da in Südtirol, dass dieses Unverständnis, was man als Gast gerne hat, einfach da ist, ne? Und dann saß ich da so und dachte, sag ich so zu meiner Frau, sag ich, Laura, die Leute hier in der Alpenregion, die haben Schwierigkeiten, das, was sie vor der Nase haben, zu genießen. Die haben da überhaupt keinen Sinn für. Die würden sich, die ohne uns Touristen, würden die hier gar nicht so eine Terrasse machen mit Aussicht nach hinten. Die würden sagen, nein, ist doch die Schlechtwetterseite, wir setzen uns lieber hinters Haus. Und dann gucken wir halt einfach so auf den Kuh, auf den Misthaufen, den wir dann da haben, ne? Die haben gar keinen Sinn irgendwie für eine schöne Ästhetik oder sonst was. Oder auch für die Berglandschaft dann da. Das ist gar nicht denen ihr Ding. Das assoziieren die dann mit harter Arbeit und Knüppeln und karg und faltige Gesichter und so weiter. Kann man denen jetzt nicht zum Vorwurf machen, aber ich will es ja halt einfach mal hier schwarz auf weiß zum Besten geben. Die Alpenbewohner sind, steile These jetzt, kein lebensbejahendes Volk. So, da ist sehr viel über Generationen hinweg, hat das Leben aus harter, knüppelharter Arbeit bestanden. Und dann hing es davon ab, hat derjenige halt da einen positiven Zugang zu gefunden oder halt eben nicht und wurde das Leben allgemein als Last empfunden. Und dann ist halt in vielerlei Fällen Zweiteres der Fall, ne? Und das schlägt sich dann noch da so ein bisschen nieder. In der Gastronomie und in allem. Ich glaube, die besten gastronomischen Einrichtungen, die man dann da hat, oder Hotels oder sowas, das sind Leute, die von außerhalb kommen. Genau wie an der Mosel, die dann sagen, hey, ich bin selber viel gereist, ich habe selber viel erlebt, ich hole jetzt aus allem das Beste und mache das hier an diesem Ort, setze ich das um. Die Leute, die da ihr Leben lang leben, die haben da gar keinen Sinn für. Die haben da absolut keinen Sinn für. Also wir sind dann irgendwann nach 2 Stunden, ich dort 2 Kaffee, 2 Weißbier, einen Kuchen für die Kinder, meine Frau noch einen Wein aus so einem ganz schrecklichen, kennt ihr diese Weingläser, die es auch in der Mosel gibt, diese grünen, unten diese ganz grünen, dicken Stiele. Und dann hat man da wie so ein Goldfischglas oben drauf gesetzt noch, also wirklich ganz fürchterlich. Ja, dann hat sie dann noch einen Wein getrunken. Und am Ende des Tages sind wir dann da einfach wieder gefahren, ohne Abschied, weil es ja klar, die Leute waren ja drinnen, die Familie Pfeiffer, der da drin im Ausschank, war ja alles Selbstbedienung. Ja, schwierig, wirklich schwierig. Da geht dann die Herzlichkeit flöten, ne? Und wenn du dann aber auf der anderen Seite irgendwie wirklich jemanden hast, der diese Herzlichkeit an den Tag legt, dann steht da eine in Schürze oder in Tracht und sagt, ja, herzlich willkommen hier, was wollt ihr, Kaiserschmarrn, das noch, dies noch, jenes. Geil ist das dann, ne? Aber es ist nicht der Regelfall, ne? Es ist wirklich nicht der Regelfall. Also das war meine zweite Theorie. Alpenbewohner, ein Leben in Kargheit hat sich in deren Gesichter abgezeichnet und sie haben oft nicht diese Freude, nicht diesen Sinn für Ästhetik und den Spaß an ihrer natürlichen Umgebung und können den auch nicht an Touristen transportieren. Schade. Oh, ziemlich dystopische Folge heute. Kann ich euch damit jetzt entlassen? Es dringt jetzt mit den Kindern raus. Martina hat geschrieben, das scheint ja im Moment, also da scheint sie sich ein Thema, wünscht sie sich, nämlich dass ich nochmal so über 10 Jahre Veganismus und auch das Ende meines Veganismus spreche. Das werden wir in den nächsten Folgen mal machen. Da scheint ja irgendwie gerade so ein globaler Wandel stattzufinden, dass viele, die so in dieser Zeit, wie ich auch, 14, 15 vegan wurden, es jetzt nicht mehr sind. Also auch so Ernährungsberater, Nico Rittenau und sowas, das fing ja auch damit an. Ja, da gibt es Parallelen, das werde ich vielleicht in der nächsten Folge mal aufgreifen. Und bis dahin, genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt too much for the way that you feel? You know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be?
Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
Killing me slowly. You're killing.